Single Trails und Single Malt, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Malt. Ich befinde mich derzeit noch auf meinem Roadtrip, bin gerade in Portugal und vor mir sitzt jemand, der euren Sprachhorizont heute etwas erweitern wird. Es wird schwierig sein, vielleicht das eine oder andere zu verstehen, vielleicht werde ich auch nochmal übersetzen, aber wir haben heute einen Schweizer Gast, Sandro Schmid. Herzlich willkommen in diesem Podcast.
Grüezi miteinander, es ist mir eine Ehre, da zu sein dürfen und danke for having me.
Ja. Wir kannten uns vorher gar nicht, haben uns tatsächlich nur über Instagram, über die Sledgehammer Skibike Aktion irgendwie mal zusammengeschrieben. Dann habe ich gesehen, wow, der Sandro ist auch auf dem Roadtrip und ich wollte irgendwie zum Four Riders Bikepark, der hatte zu, du warst schon in Girona, zack, bin ich zu dir gekommen und wir haben uns gut verstanden, eine gute Zeit gehabt, dann bist du weitergefahren, also ich bin weiter nach Süden, du nochmal nach Norden von Spanien und dann hast du irgendwie deine To-Do-Liste abgehakt, hattest nichts mehr zu tun und hast gesagt, okay, jetzt komme ich spontan nochmal nach Portugal und jetzt haben wir nochmal 3 Tage zusammen verbracht und ich fahre heute heim. Mega cool eigentlich.
Mhm, genau, coole Story.
Sandro, du verdienst dein Geld mit Fahrradfahren und YouTube und ich glaube, das ist recht spannend, weil du einen anderen Background hast als ich und es glaube ich sehr interessant ist, vor allen Dingen die Geschichte mit deinem Van, weil du tatsächlich deine Wohnung gekündigt hast und eigentlich 100% in deinem Van lebst. Stell dich einfach kurz vor, wer du bist, was du machst und womit du dein Geld verdienst.
Ja, also ich mache das da auf Schweizerdeutsch, weil ich einfach am flüssigsten kann erzählen. Und der Jasper grätscht dann da ab und zu mal rein, wenn irgendetwas zu Schweizerdeutsch wird. Auf jeden Fall bin ich der Sandro Schmid, 26, geboren in Chur. Das ist gerade im Alpenbikepark. Das
ja, kennen wir würden sagen Chur.
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 Ja. Chur, Chur. Ja, man kann ein bisschen alles sagen. Nähe Lenzerheide auf jeden Fall.
Ja.
Und habe einen Velomechaniker, Bikemechaniker, gelernt, also Ausbildung gemacht. Und du hast gesagt, mit YouTube Geld verdienen, das, ja.
Der große Geld kommt noch nicht.
das stimmt auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall, ja, bin ich seit vielleicht ein bisschen mehr als einem Jahr jetzt Fulltime Mountainbiker und so selbstständig.
Ja, als, YouTuber.
Ja, das ist immer so schwierig. Ich bezeichne mich nicht gerne als YouTuber oder so.
Ja, das ist aber auch nur, weil der Ruf der YouTuber so schlecht ist, oder?
Ja, auf jeden Fall, YouTuber hat noch einen besseren Ruf als Influencer. Ja. Das ist ganz schlimm.
Aber du sitzt viel am Rechner, du bist sehr fleißig, du filmst sehr viel, das ist mir aufgefallen. Also definitiv mehr als ich in deinem Alltag. Und du machst aber auch 2 Videos die Woche, richtig?
Mhm, genau, 1 bis 2 ist eigentlich schon der Plan. Aber ich würde eigentlich das Gegenteil sagen. Ich würde sagen, du filmst definitiv mehr als ich.
Okay.
Ich mache echt so, du machst immer so komplette Vlogs, so über mehrere Tage und filmst dann halt wirklich so alles rundherum. Und bei mir gibt es mehr so einfach der Bike Ride startet, wenn wir losfahren und ist fertig, wenn wir zurückkommen.
Ja, ja.
Und alles rundherum gibt es bei mir nicht so zu sehen.
Ja. Ja, interessant, wie man doch dann unterschiedliche Auffassungen hat.
Ja, genau.
Was können die Leute auf deinem YouTube-Kanal entdecken? Was gibt's da zu sehen?
Ja, viel Riding, also viel Fahrradfahren, Biken.
Velofahren.
Ja, Velofahren, Biken. Für was ich wahrscheinlich bekannt bin, ist, dass ich viel rede während dem Fahren.
Ja.
Also ich rede eigentlich pausenlos. Während dem Fahren auf die GoPro.
Hm.
Und ja, für das bin ich bekannt und das mache ich eben am meisten und am liebsten. Dort probiere ich halt so viel wie möglich Mehrwert irgendwie den Zuschauer mitzubringen. Ja, genau, für das.
Was erzählst du beim Fahrradfahren?
Boah, das ist immer mega schwierig. Meistens probiere ich mir beim Auffahren Gedanken zu machen für irgendein Thema oder so, oder es ergibt sich dann irgendwie ein Thema, wenn du mit einer Gruppe rauffährst und schnorrst, sprichst über irgendwas und über das rede ich dann beim Abfahren, ja.
Krass, weil ich habe auch mir vorgenommen, mehr zu reden, tatsächlich war es so ein bisschen, was meine Community auch gefordert hat, so ein bisschen einfach mehr Text an die Hand nehmen und nicht nur Riding-Shots und oftmals ist es aber so, dass ich selber so viele Eindrücke sammeln muss in der ersten Abfahrt, weil ich ja hier jetzt auch nur an neuen Spots und neue Strecken gesehen habe und eigentlich nicht viel 2-mal gefahren bin. Und dann musste ich selber so viele Eindrücke sammeln und den Untergrund einschätzen, dass ich gar nicht in der Lage war, jetzt da irgendwie groß was zu erzählen schon.
Ja.
Das braucht man ein bisschen. Aber spannend, finde ich richtig gut. Du bist auch auf jeden Fall technisch da richtig gut ausgestattet, um während der Fahrt gute Soundqualität zu bekommen mit so einem Ansteckmikro.
Das ist sehr, sehr wichtig,
und
ja.
Und GoPro. Mega krass. Aber zurück zu dir, Sandro. Mhm. Wann hast du angefangen mit Mountainbiken?
Dort bin ich Mountainbiker. Ich würde sagen, ich habe angefangen mit Fahrradfahren mit 13,
ja.
Aber das war mit BMX.
Ja.
Also da habe ich mir...
Im Skatepark oder Race?
Ja, so Street eher.
Street, ja.
Wir hatten nicht wirklich einen Skatepark da in Chur und es war mehr so Street, aber ja, so... Also ich habe dann auch wollen in Skateparks gehen und so. Und das haben wir dann am Wochenende auch gemacht, nach der Schule oder so. Wir sind irgendwo zum Skatepark halt eingefahren mit meiner Mom und so. Und aber viel habe ich dort nicht wirklich können.
Ja.
Also gross talentiert, ja. Würde ich sagen, bin ich dort noch nicht gewesen. Aber auf jeden Fall so Bunny Hops und 180s habe ich dort gelernt. Ja.
Okay. Bist du übers Rail, übers Cooping hinausgesprungen, um dann 180 zu machen?
Mhm, ja. Ja.
Doch, das ist schon gut.
Ja. Das hat recht viel beeindruckt dort schon, ja. Auf dem Schulplatz.
Mhm.
Die haben dann so, bei einer Schule haben sie so eine Holz-Halfpipe hergebaut und das war das erste Mal über das Coping, ist schon scary gewesen.
Ja, glaube ich. Ja, geil.
Ja.
Und wann kam dann das Mountainbike ins Spiel? Oder warum? Sagen wir mal so.
Ja, das, ich bin dann vielleicht etwa ein Jahr lang nur BMX gefahren. Und bin dann irgendwann einmal in Zürich am Ötliberg gsi und habe irgendwelche Downhill-Fahrer gesehen auf dem Ötliberg mit Full-Face-Integralhelm und so die weißen 661 Schienbein-Knieschoner.
Ja.
Und das hat irgendwie so cool ausgesehen. Und da habe ich mich angefangen dafür zu interessieren.
Ja.
Und dann war in Chur 2008 oder so die Schweizer Meisterschaft im Downhill. Das erste oder das zweite Mal. Und dann habe ich mich dort dafür als Streckenposten beworben eigentlich und habe dann dort dürfen Streckenposten sein an dem Rennen und bin gerade beim Känzeli gsi bei der Kügelibahn,
ja.
Unten dran, so einer von den technischsten und schwierigsten Stellen dort.
Ja.
Und dort habe ich den ganzen Tag diesen Fahrer zugeschaut und bin total fasziniert gsi und an dem Tag habe ich gewusst, das wird ich auch machen. Ja.
Aber die Entscheidung, ich würde es gerne machen und dann in den Laden zu gehen und sich ein krass teures Fahrrad zuzulegen, ist ja doch nochmal zweierlei. Wie hat das bei dir funktioniert?
Wir haben uns dann dort umgeschaut nach einem Downhill-Velo, sind dann dort ein paar Dörfer weiter auf eins fündig geworden, auf ein Giant Glory mit aber Single Crown,
okay,
und
ja.
Das ist irgendwie ein Auslaufmodell gewesen, also schon ein paar Jahre alt und ist darum günstiger gewesen, so. Und mein Dad ist auch schon viel Velo gefahren und hat das so ein bisschen Velo unterstützen und hat dort finanziell
ausgeholfen.
Genau, ja. Und ich weiß gar nicht mehr, wie teuer das war, aber ja, schon ein bisschen.
Und dann einfach Rad gekauft?
Ja, Safety Jacket, so richtig komplett.
Komplett Ritterrüstung.
Ja, komplett Ritterrüstung. Natürlich auch die weißen 661 Schoner, richtig oldschool. Dann irgendeinen hässlichen alten TSG Fullface-Helm, so Moto-Style.
Und dann bist du direkt einfach in Chur im Bikepark und los geht's.
Genau, die ersten 3 Jahre bin ich eigentlich ausschließlich nur Chur Alpenbikepark gefahren.
Okay.
Und zwar auch immer alleine. Keiner von meinen Kollegen oder so hat das auch gemacht. Ich bin immer alleine gegangen, habe aber dafür jedes Mal neue Leute kennengelernt. Und das hat mir dort schon recht gefallen. Immer neue Leute kennenlernen und so habe ich dann das Gefühl gehabt, komme ich am schnellsten in die Szene rein.
Ja.
Und dort habe ich dann auch den Tim Kehling kennengelernt, der dort schon Downhill Racer war eigentlich. Ja. Und der hat das. Ich glaube, der hat das Gefühl gehabt, ich habe ein bisschen Talent und hat dann mir so Tipps gegeben und so. Er hat gesagt, ich soll mal Klicks ausprobieren.
Ja.
Haben das auch gemacht und ja. Die ersten 3 Jahre ausschließlich Brambrüsch. Der Churer Hausberg.
Ach so.
Brambrüsch heisst der, ja.
Ja.
Alpenbikepark und.
Wie ging es dann weiter? Du hast ja dann doch irgendwann auch in einem Team irgendwie mitgemacht und bist das ein oder andere Rennen gefahren, tatsächlich.
Mhm.
Nebenbei Schule, Ausbildung?
Ja, genau. Schwierig, ich weiß gar nicht mehr, wie genau der Ablauf der Taxi ist. Ich habe dann gemerkt, dass ich recht viel am Velo am Schrauben gsi bin.
Ja.
Ja. Und habe gedacht, wieso mache ich nicht einfach Velomech? Ja, also Fahrradmechaniker, weil ich ja sowieso so viel am Fahrrad schraube. Dann kann ich das lernen und dann werde ich da besser und so. Und so komme ich nochmal mehr in die Szene rein und das war dann echt auch der Fall. Also,
ja.
Offensichtlich. Ja.
Bist du dann Downhill-Rennen gefahren auch?
Schweizer Cup, Swiss Cup und zuerst, und das erste Rennen war irgendwie in Arosa, Freehill Down Ride. Ja, Freehill Down Ride hat das geheißen. Ja. Ja, das war mein erstes Rennen. Aber da gab es noch nicht so wirklich viel so Swiss Cup und ich war immer auf der Suche nach irgendwelchen Downhill-Rennen. Aber da gab es irgendwie nicht so viel. So mehr so Freeride-Rennen, so Downhill-Marathon-mäßig. Mhm. So in Prättigau gab es da welche oder so Snow-Downhill. So
also
Zeugs.
Eher so Freestyle-Zeug.
Ja, ich wollte irgendwie in den Rennsport reinkommen und hatte da irgendwie meine Schwierigkeiten, bis ich dann da den Swiss Cup gefunden habe, glaube ich. Ja. Und ja, haben dann dort irgendwie probiert, überall so mitzufahren.
Und warst du dann in diesem Team drin, mit dem du auch trainiert hast? Wo du gestern die Reifen-Story erzählt hast?
Das ist irgendwie später geworden, oder was ist das gewesen? Das ist schon nach der Ausbildung gewesen, wo ich noch ein Jahr lang genau auf dem Beruf geschafft habe. Ja. Dort ist das Team auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich gerne Mechaniker würde sein für ihr Team.
Ah, okay, du warst Mechaniker für das
Team. Genau, ich wäre hauptsächlich Mechaniker gewesen, habe dann aber dürfen noch zusätzlich Swiss Cup und Europa Cup fahren und hauptsächlich Mechaniker für den Weltcup.
Ja.
Genau. Das habe ich 2 Jahre lang gemacht. Nachher haben wir uns dort unsere Wege getrennt.
Ja.
Und im letzten Jahr hatte ich dort aber auch noch meinen Unfall gehabt, wo ich meine beiden Handgelenke ziemlich krass zertrümmert habe, wo ich für mich entschieden habe, dass ich mit Rennenfahren aufhöre, weil das Risiko für mich einfach zu gross ist und ich dort schon sehr in dem Fotofilmfahren drin war und das mir auch sehr Spass gemacht hat. Und dann habe ich gedacht, es ist mir nicht wert, mit dem Risiko so auszusetzen, wenn ich dort dann auch so viel Spass habe in dem Fotofilm-Ding und habe mich dann mehr auf das fokussiert. Also.
Okay, krass. Du hast gestern die Story mit den Reifen erzählt, die würde ich irgendwie gerne noch mal in diesem Podcast hören. Ihr wart trainieren mit dem Team und habt Timeruns gemacht in Sospel.
Genau,
und ihr musstet eine Straße sperren und du hast die Straße gesperrt mit deinem Auto. Was ist dann passiert?
Auf der Strecke in Sospel gibt es so eine Road Gap und wir haben dort eben, wie du gesagt hast, Timing-Runs gemacht und ich bin zuständig gewesen, um die Straße zu sperren, dass dort kein Unfall passiert, wenn ein Auto durchfährt und so. Und haben dort gleichzeitig Fotos gemacht, Fotos gemacht von den Fahrern. Ja. Fötterli. Oh. Und nachher ist ein Franzose gekommen dort und ist so hässig zu mir hergekommen, wieso denn da die Straße gesperrt ist und ich habe leider kein Französisch können und habe mich dann da auf Englisch probiert mit ihm verständigen, mit Händen und Füßen und haben gesagt, eigentlich schon recht klar zu verstehen, dass es nur
zu verstehen gegeben,
dass es nur noch so 4-5 Minuten ginge, bis er da wieder durchfahren kann. Und dann ist er ziemlich verrückt wieder zurück zu seinem Auto gegangen und ich dachte, ja, okay, dann hat sich das erledigt für ihn. Und ich ging auch wieder zurück zur Strecke, um Fotos zu machen und dann hörte ich plötzlich ein lautes Zischen. Psst. Ja. Ja, und dann sah ich so den Bus so auf der einen Seite runterknicken, dann hat er einfach die Reifen aufgestochen. Dann ging ich wieder zum Bus und habe den gesehen, wegzurennen.
Ja.
Ja, und war dann wieder beim Auto und dann habe ich genau noch ein Foto gemacht von ihm mit seinem Auto, Nummernschild und seinem Gesicht, so im Kopf. Ja, dann ist er gegangen. Ich habe da einen Reifen gewechselt mit dem Ersatzrad und so, war da ziemlich lange beschäftigt, kam dann wieder runter zu dem Teamzelt und ja, habe die ganze Story erzählt. Am nächsten Tag waren wir wieder da, auf dem Platz da im Dorf bei unserem Zelt, und da kam plötzlich so ein Motorradfahrer auf den Platz gefahren, und ich dachte so, durch die Scheibe vom Motorradhelm habe ich so irgendwie sein Gesicht gesehen, weil das hat sich echt krass bei mir eingeprägt irgendwie. Ja, schon ein einschneidender Moment gewesen. Und dann sagte ich so allen Bescheid, ey, das könnte der Typ sein, der gestern den Reifen aufgeschlitzt hat. Und dann nahmen alle so ein Werkzeug in die Hand, einen Hammer, eine Kettenpeitsche und machten sich so ready für einen Fight. Ja, und dann kam der so zu uns angelaufen, so scheu, und ja, der wollte sich entschuldigen, dass er den Reifen aufgeschlitzt hat. Und, ja, das hat, glaube ich, echt große Eier gebracht für den, weil, ja.
Man muss dazu sagen, dass er über 50 war oder so.
Genau, ja, der war so ein
erwachsener alter Mann, der dann
50, 55 etwa, kam zu uns hin und wollte sich entschuldigen und für den ganzen Schaden aufkommen und hat dann da
das Geld da gelassen.
Genau, ja.
Mega krasse Story. Mega krasse Story. Du hast vorhin kurz verlauten lassen, dass du den Downhill-Sport aufgehört hast, weil dir das Risiko nicht wert war und du schon Foto- und Filmfahrer warst, was dir mehr Spaß gemacht hat. Ich persönlich kann nur von mir reden, dass ich manchmal aufgrund der Kamera, aufgrund der GoPro oder aufgrund einer Videoaufnahme noch krasser fahre. Einfach um ein schöneres, krasseres Video abzuliefern. Ist das bei dir nicht so? Weil ich finde, das nimmt sich nicht viel.
Man muss sagen, dass ich den Rennsport aufgehört habe, nicht den Downhill-Sport.
Ja.
Und ich weiß, was du meinst, aber bei mir ist irgendwie, wenn ich, sobald ich eine Startnummer vorne dran habe, dann gibt es nur noch eins, und zwar erster Platz, ich will gewinnen.
Ja.
Sobald ich Startnummer dran habe. Ich fahre immer noch Rennen, aber nicht so den ganzen Rennkalender, jedes Rennen, gesamtwertig, bla bla bla.
Aber es ist schon so, dass du so krass richtig ehrgeizig bist.
Ja, brutal.
Also,
extrem.
Startnummer dran, dann Sodom und Gomorrah. No friends, no fronts, no friends on racing plates.
Ja, schon ziemlich, ja. Da bin ich recht focused und darum auch immer so nervös gewesen und so, wie du auch gesagt hast.
Ja, krass.
Ja. Und beim Fotofahren finde ich eben, es ist extrem wichtig, um dort eine Stufe zurücknehmen und nicht das absolut krasseste raushauen, was du momentan gerade kannst, weil das sieht dann meistens nicht so schön und stylisch aus, sondern eher einen Schritt, eine Stufe zurückgehen und etwas machen, wo du schön und safe kannst und dafür richtig schön und stylisch aussieht.
Stimmt schon, ja. Beim Fotofahren definitiv. Da roll ich auch mal viel langsamer. Beim Video nicht. Beim Video versuche ich immer schon zu überpacen.
Und so richtig Video und Foto ist natürlich auch wieder ein Unterschied. Ja.
Ja, schön. Jetzt lebst du in deinem Van. Du hast einen Kastenwagen, einen Kofferwagen, in dem du lebst, aufgrund von Tarnung. Aber das wird ja wahrscheinlich nicht dein erstes Auto gewesen sein. Was war dein erster Campervan und wie kamst du in diese ganze ich möchte in meinem Campervan um die Welt fahren Geschichte rein?
Ja, richtig. Das ist ein Boxtruck. Das ist mein dritter Campervan mittlerweile. Mein erster ist ein Ford Transit.
Klein oder groß? Den gibt es in unterschiedlichen Größen?
Ja, langer Radstand.
Ja.
Aber kein Hochdach oder so. Also ich konnte drin
nicht
stehen.
Aber schon diese viereckige, kleine, wie so eigentlich Größe wie ein Transporter von VW oder sowas.
Ja, genau.
Also nicht der ganz große.
Ja, genau. Das war auch der ehemalige Teambus von dem Team.
Ja.
Und den habe ich da günstig abkaufen können. Ja. Und da habe ich einfach so ein Bett reingebaut mit Stauraum unter dem Bett, mit so Kisten und so. Aber ja, das war mehr so, das waren eigentlich ein 9-Plätzer. Und ich wollte die Sitze behalten, so, um mit vielen Freunden im Bikepark zu fahren und so. Aber habe dann da meistens hinten eigentlich das Bett drin gehabt.
Okay.
Dann zweiter Campervan war ein Fiat Ducato, schon besser ausgebaut. So,
richtig, so wie der hier?
Ja,
also halt
so in dem
Größe.
Style. Ja, genau. So 6 Meter, 5,99.
Ja,
so zum Camper ausgebaut. Und dann habe ich den weggegeben und dann
aber war das schon zu dem Zeitpunkt der Van, wo du gesagt hast, also du hast ja dann dein Ducato selber ausgebaut, du hast dich wahrscheinlich schon ein bisschen besser mit beschäftigt mit Wasser und Bett und vielleicht Heizung und so weiter und so fort und Isolation. War das dann schon der Punkt, wo du gesagt hast, boah geil, that's it, ich möchte in einem Van nur noch zum Biken fahren? Oder war das auch damals ab und zu mal noch irgendwie eine Ferienwohnung gebucht und so halb?
Eher
Transportmittel als rollende Wohnung?
Das ist mehr so für Ferien gewesen. Ja. Der Sepp-Van. Und nachher bin ich aber lang bei Velo Solutions gewesen. Bei Velo Solutions habe ich fast 5 Jahre lang geschafft. Pumptracks gebaut auf der ganzen Welt. Und
das war dann, Ausbildung war fertig, du hast noch ein Jahr für das Team gearbeitet.
Genau.
Und danach hast du dann bei Velo Solutions angefangen.
Genau, ja. Ja, da war noch, irgendwie waren da noch andere Sachen dazwischen, so Praktikums, und ich habe da recht viel ausprobiert.
Ja, cool. Ja.
Und
Tauchen gelernt?
Nee, das war erst gerade. aber ja, dann war ich bei Velo Solutions und da war ich so viel unterwegs und hatte. War ich so viel unterwegs und wir waren so viel in Ferienwohnungen und ich war nie zu Hause.
Ja.
Und dann hatte ich noch einen Deal mit der Privalodge, dass ich da 2 Jahre lang eine Ferienwohnung hatte. So wie der Tobias.
Ah, in der Lenzerheide, gell?
Ja, genau. Ja. Da hatte ich 2 Jahre lang eine Wohnung und weil ich mir eben nicht so eine eigene Wohnung leisten möchte, weil ich sowieso nie da war.
Mhm.
Meine Idee ist immer, günstig leben, dann musst du wenig verdienen.
Mhm.
Und als dann die Zusammenarbeit da auseinanderging, musste ich irgendwo anders hin, wollte nicht mehr zu Hause wohnen. Und dann kam so die Idee, ja, wieso nicht im Camper wohnen? Weil durch Velo Solutions war ich auch so viel unterwegs im Auto. Mhm. Ich hatte so viele Stunden im Auto, irgendwo hinzufahren. Wieso nicht im Camper wohnen, wo ich mein Zuhause immer überall mitnehmen kann? So kann ich die Zeit im Auto runterfahren und kann immer von Ort zu Ort eigentlich.
Ja.
Das war so die Idee dahinter. Zeit im Auto runterzudrehen und günstig zu leben, ja.
Geil. Und das hast du jetzt tatsächlich genauso in die Tat umgesetzt, weil du hast dir einen Kofferwagen zugelegt. Also tatsächlich, man kann sich so vorstellen, wie diese Mini-LKWs, die auf der Autobahn immer unterwegs sind, in ziemlich rasantem Tempo. und du hast hinten so einen Koffer drauf, der tatsächlich 3 Meter, wie hoch ist der?
3,30 Meter, ja.
3,30 Meter hoch, 2,30 Meter breit, glaube ich.
Genau.
Also
und 7 Meter lang.
Ist echt ein Riesenteil und du hast dir das komplett als quasi Tiny Wohncube ausgebaut. Wie lange hast du dafür gebraucht? Wie teuer war das und wie lebt es sich jetzt?
Es lebt sich echt sehr gut, aber es wäre auf jeden Fall nicht möglich, denke ich, wenn der nicht so stealth wäre. Ich habe kein Fenster auf der Seite. Wenn ihr wollt sehen, wie der aussieht, gibt es auf dem Jasper seinem YouTube-Kanal.
Ja, genau.
Gibt es eine Roomtour jetzt dazu?
Ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vom Podcast noch nicht online, aber es kommt, glaube ich, eine Woche später.
Ja. Alright, bin gespannt. Und ja, man kann sich vorstellen, der ist, man sieht von außen dran nicht, dass ein Camper ist. Und das ist Vor- wie auch ein Nachteil, weil ich werde recht viel von der Polizei eigentlich rausgenommen oder am Zoll überall kontrolliert und ich werde gefragt, was ich denn geladen habe, weil alle denken, ich bin ein Lieferwagen. Die Form war recht praktisch zum Ausbauen gewesen, aber und zum drin wohnen ist das sehr wichtig gewesen, dass eine grosse Fläche drin ist und es ist auch darum sehr einfach gegangen zum Ausbauen.
Ja.
Reine Ausbauzeit ist vielleicht gewesen, etwa einen Monat. Aber dann jeden Tag gerechnet, vom Morgen früh bis zur Nacht, in der Nacht um 2. Ja. Und gekostet hat es ungefähr mit Anschaffung vom Auto total vielleicht so 30.000, 35.000.
Ja. In der Schweiz ist es ja so, dass ihr wahrscheinlich nirgendwo campen dürft, könnt, willstehen könnt. Deswegen brauchst du so ein Stealth-Fahrzeug, richtig?
Ja, das ist sehr wichtig. Vor allem seit Corona hat es nochmal viel, viel mehr Wildcamp-Verbotsschilder gegeben.
Weil viel mehr Leute gecampt haben.
Genau, ja. Also es ist recht, recht viel schwieriger geworden. Und das Vanlife für Schweiz, also so wie wir es da gerade in Portugal erleben, ist echt komplett etwas anderes. weil so schöne Campspots, wie wir da in Spanien und Portugal am nächsten finden, gibt es in der Schweiz fast keine. Ja. Vor allem auch, weil sobald eine Kiesstrasse kommt, ist Fahrverbot bei uns. Mhm. Also, ja.
Ja, bei uns auch. Ja. Ja. Und jetzt lebst du in deinem Van, bist also da komplett autark unterwegs, das ist eine ziemlich große Solaranlage auf dem Dach, eine ziemlich große Wohnraumbatterie, du hast ein E-Bike dabei, das kannst du immer laden, so ganz kurz Eckdaten, wie viel Wasser, wie viel Strom hast du an Bord und reicht es für dich als YouTuber fürs alltägliche Leben?
Ja, das war sehr wichtig, dass ich da all meine Kamera und Laptop und alles laden kann, E-Bikes laden kann, das war von Anfang an sehr, sehr wichtig. Ich habe also 360 Watt Solar auf dem Dach. Ich habe eine 200 Amperestunden Lithium-Batterie, die ich allerdings ersetzt hatte. Ich hatte am Anfang auch 360 Amperestunden AGM-Batterie, aber ich habe dann gewechselt auf Lithium und das würde ich jedem auch empfehlen. Das ist echt Game-Changer. Also viel einfacher Hand zu haben, viel safer, viel leichter vor allem. Ich habe echt viel Gewicht gespart, ich glaube 80 Kilo Gewicht gespart. Ach, ja. Und habe einen 1500 Watt Wechselrichter, damit ich alle 230 Volt Sachen betreiben kann, also auch Föhn, Toaster und so Sachen. Habe einen 126 Liter Wassertank, 10 Liter Wasserboiler. Ja, und alles andere. Im YouTube-Video. In der Van-Room-Tour, ja, genau.
Richtig geil. Jetzt sind wir hier in Portugal, jetten von Spot zu Spot, von Surfcamp zu Surfcamp, bis ich mir wieder wehgetan habe.
Kurzer Spoiler. Hat sich aber trotzdem gelohnt, oder?
Ich habe tatsächlich gerade echt Probleme mit dem Rücken wieder. Ich hoffe, dass es jetzt gut wird. Ich muss jetzt auf jeden Fall an dieser Stelle abbrechen und nach Hause fahren.
Aber das ist echt schade, Mann.
Das Vanlife hier ist mega unkompliziert. Überall stehen Campervans. Es stehen aber auch extrem viele Campervans. Und wie du schon gesagt hast, durch Corona ist das Ganze nochmal krass explodiert. Deiner Meinung nach, als jemand, der wirklich dauerhaft im Van lebt, was glaubst du, wo wird es die nächsten Jahre hingehen? Wird es noch mehr Verbotsschilder geben? Wird es mehr Toleranzen geben? Werden die Städte und Regionen reagieren mit öffentlichen Stellplätzen, um vielleicht den Tourismus doch anzukurbeln? Was glaubst du, passiert da?
Sehr schwierig vorauszusagen, denke ich. Ich habe das Gefühl, in der Schweiz wird es jetzt so, wie es jetzt ist, eben bleiben. Mhm. Also wird sich nicht mehr gross etwas verändern, denke ich. Wäre schön und wäre smart eigentlich, wenn die da sich würden einschalten und irgendetwas für Campervans machen, weil da könnte man, glaube ich, echt noch ein Business daraus entwickeln. Aber die schlafen alle noch ein bisschen. Wie es im Ausland ist, keine Ahnung.
Wir hatten das Thema schon in Deutschland, gibt es sowas, das heißt Landvergnügen. Das ist so eine Art Katalog, den du dir kaufen kannst, wo Spots drinstehen. Das ist so eine, wie so eine Art Landkarte, wo, durch die du halt erfährst, auf welchen Bauernhöfen es quasi diese kostenlosen Stellplätze gibt. Und die leben dann davon, dass die Leute, die bei den Bauernhöfen campen, diese regionalen Produkte kaufen, die sie dort anbieten im Hofladen. Glaubst du, dass sowas in der Schweiz funktionieren würde?
Ja, denke ich schon. Aber vor allem wahrscheinlich für Touristen, nicht für die Schweizer selber. Ja.
Nee.
Ja.
Aber klar, ich meine, wenn es ja einer Schweizer aus dem einen Kanton oder beim nächsten Kanton macht oder irgendwo da.
Ich denke, das würde schon sehr funktionieren.
Über so eine Vanlife-Geschichte dann im Prinzip da auf irgendeinem Hof stehen kann und dann da geile Produkte kauft, irgendwie, weiß nicht, Milch, Eier, was halt so ein Hof hat.
Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Vor allem ist dann beim Bauernhof selber hast du wahrscheinlich einen von den schöneren Campspots. Ja. Ja.
Spannend. Grüße gehen raus an die Schweiz. jetzt gehen wir mal zu dir, zum YouTuben, zum Bikefahren. Du hast ein E-Bike dabei und kein normales Enduro. Is this the future?
E-Bike the future, also da möchte ich mir
jetzt nicht. Du hast kein Enduro dabei. Du hast ein Enduro, ein Downhillbike und ein Hardtail dabei.
Ich habe ein E-Bike, ein Dirtjump und ein Downhill dabei.
Ja, meine ich ja. Also ein E-Bike, ein Downhillbike und ein Dirtjump. Habe ich was anderes gesagt?
Ich glaube, du hast Enduro gesagt.
Achso, du hast kein Enduro dabei.
Enduro-E-Bike habe ich dabei, ja. Das habe ich mir sehr gut überlegt. Und zwar hätte ich ja noch mein Track Slash Enduro daheim. Aber das habe ich bewusst nicht mitgenommen. Im Fall, falls irgendetwas passiert, hätte ich daheim noch ein Velo.
dass man, wenn man deinen Kastenwagen ausräumt, dass du Reserven zu Hause hast.
Genau. Ja. Einerseits das und zweitens will ich so viel wie möglich sehen in der Ferien. Wenn ich unterwegs bin, will ich so viel wie möglich exploren. Und das geht mit dem E-Bike einfach am besten. Man sieht am meisten in kürzester Zeit und ist nicht so kaputt am nächsten Tag, dass man nicht aufs Velo kann. Also kann eigentlich jeden Tag Velo fahren.
Und ich bin schon ehrlich, ey, am neuen Sport würde ich mir immer ein E-Bike wünschen. Mhm. Immer. Mhm. Aber ich habe weder Solar auf dem Dach noch eine 200 Ampere-Stunden Lithium-Batterie an Bord. Grüße gehen raus an Sunlight.
Ja, das ist halt schon recht wichtig. Das sucht recht viel Batterieleistung, um ein E-Bike laden. Ja. Natürlich 625 Wattstunden haben die, glaube ich.
Ja. 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 Wie geht's weiter bei dir? Du lebst in deinem Van derzeit in Portugal. Was darf man von Sandro Schmid 2022 erwarten?
Ja, ich werde sicher regelmäßig weiterhin YouTube-Vlogs machen.
Ja.
Jetzt da weiß ich gerade noch nicht, wo ich weiter hingehe. Ich glaube, ich gehe wieder in den Süden, Portugal. Den Rest vom Jahr ab und zu mal ein Event, ab und zu mal ein Spass-Enduro-Rennen oder so. Vielleicht auch mal Eixes Kapellwald, so zum Season-End. So Sachen wären sicher witzig. Ja. Riva, Testride, World Cup.
Also man kann dich eigentlich auf auch so Bike-Festivals wie Riva und so kann man dich auf jeden Fall treffen.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Ich glaube, die Frage, die noch ein bisschen offen ist oder nicht geklärt ist, ist tatsächlich, wie verdient Sandro Schmid sein Geld, wenn er so viel unterwegs ist? Hast du Verpflichtungen, denen du nachkommen musst? Lebst du gerade von Erspartem oder bist du Pro-Rider? Die Definition ist jetzt gar nicht so wichtig, aber ich glaube, so ist ein bisschen die Vorstellung zu geben, wie du es schaffst zu leben und so viele geile Reisezeit zu verbringen.
Das fragen sich echt recht viel und ich kriege viele Fragen dazu gestellt und irgendwie weiß ich auch gar nicht das Recht, was ich dir damals dazu sagen soll. Ich weiß eigentlich nicht. Wenn ich das schaffe, Kontostand bleibt auf jeden Fall gleich. Also ich lebe nicht vom Ersparten. Ich probiere recht viel so Foto- und Videoprojekte für Sponsoren umzusetzen. Mache dort Konzept und Offerten und so, dort ist dann mein Lohn irgendwie einkalkuliert. Dazu eben sehr, sehr günstig leben, was dazu führt, dass ich nicht so viel muss verdienen. Dazu mache ich noch viel Privatcoachings oder so, Guiding ab und zu, aber mehr Coaching eigentlich. Was mache ich noch? Ja, so kommt eigentlich so die Hauptsachen hin und natürlich durch Sponsoren ein bisschen etwas. Ja.
Mhm. Genau, du arbeitest mit Track zusammen.
Genau, Track, Iron, Lenzer Heide, so die drei größten Partner.
Ja. Über YouTube kommt bei dir noch nicht viel rein.
Nein, also das kann man. Nee, das ist.
Also ich kann mal von mir reden, ich habe jetzt 59.000 Abonnenten und ich verdiene über YouTube im Schnitt zwischen 500 und 1.000 Euro im Monat bei Google. Mhm. Nur durch Klicks sozusagen. Mhm. Und das ist, ich glaube, man kann diese Monetarisierung noch krass hochfahren. Also ich könnte, glaube ich, mehr verdienen, wenn ich da irgendwie andere Sachen anklicken würde und so weiter und so fort.
Du meinst das Genere vom Video, was ja. Das ist, Unterhaltung oder so. Was hast du da angeklickt?
Nee, ich habe da, glaube ich...
Also Sport?
Sport.
Ah, okay. Ja. Ich habe eine Unterhaltung angeklickt,
ja. Aber
ich wechsle das ab und zu aus. So.
Interessant, ja, da muss man vielleicht auch nochmal, muss ich auch nochmal googeln.
Anscheinend ist der Finanz-Channel der beste, aber wenn natürlich nicht Finanzen macht.
Dann wird es schwierig, ja. Ja, krass, also der Kindertraum, also heutzutage, ich höre es ab und zu, eine Freundin von mir ist Lehrerin, das hat schon, auch wenn man in der Schule über Berufswünsche redet, dass YouTuber, mehr, Influencer, ja, und so.
Nicht mehr Astronaut oder so.
Ja, dass das auf jeden Fall schon zu hören ist. Und der Weg dahin, wirklich damit sein Geld zu verdienen, ist ein langer.
Ja, und sehr harter Weg, sehr lang, viel Geduld, viel Arbeit.
Vor kurzem wurde mir auf Facebook eine Erinnerung von vor 5 Jahren angezeigt und das war mein zweiter Vlog, den ich auf La Palma gemacht habe, vor 5 Jahren.
Ja.
Also 5 Jahre YouTube für knapp 60.000 Abonnenten. Mhm. Ich glaube, da haben andere steilere Lernkurven hingelegt, aber Mountainbike ist schon sehr nischig. Du hast es wahrscheinlich noch schwieriger als Schweizer. Schweizer Publikum ist jetzt nicht ganz so groß
wie deutscher Publikum. Da haben wir ja auch schon drüber geredet, ob ich soll Hochdeutsch machen, Englisch. Englisch schon mal ausprobiert, aber bin dort, ich habe das Gefühl, einfach, ich bin nicht so authentisch, kann nicht so meine Emotionen so gut überbringen. Und es ist sowieso komisch, wenn wir Schweizer, denn, wenn ich mit meinen Kollegen Englisch rede im Video. Mhm. Das kommt einfach irgendwie so komisch über. Ja. Und darum ist dort mein Ziel Nummer 1 eigentlich, um authentisch zu bleiben. Das ist so mit Abstand das Wichtigste, authentisch zu bleiben. Und Hochdeutsch, ja, yeah, ich finde einfach, da klinge ich richtig dumm.
Spießig.
Die Schweizer klingen einfach nicht gut beim Hochdeutsch sprechen und darum möchte ich das dort auch nicht machen. Da spreche ich lieber mein Schweizerdeutsch in den YouTube-Vlogs.
Schweizerdeutsch.
In Schweizerdeutsch. Und mache das für die Schweiz und die, die es feiern und die, die es verstehen. Ja.
Sehr, sehr cool. Definitiv. Jetzt wollte ich noch irgendwas sagen, was ich vergessen habe. Gerade. Verdammt. YouTube, genau. Du machst relativ viele Videos, du sagst auch, du machst sehr viele Fotos für Instagram und so weiter. Ist es für dich soziale Medien, ist es Stress? Kriegst du Kommentare, wo du denkst, ah, scheiße, da habe ich jetzt nicht richtig abgeliefert oder scheiße, der ist unzufrieden? Stresst dich sowas? Psychisch?
So schlechte Kommentare kriege ich echt wenig.
Ja.
Also so mit Hate auf Social Media habe ich echt, echt wenig zu kämpfen. Ja. Da bin ich recht froh. Aber wenn da was kommt, ist es mir eigentlich auch ziemlich scheißegal und ich antworte dann nicht auf den Kommentar so wie du mit so einer Pisser-Antwort zurück. Aber ich lösche den dann einfach. So Bad Vibes gehören bei mir nicht hin irgendwie. Ja. Und zur Frage, ob das Stress ist für mich, das war's auf jeden Fall mal. Aber mittlerweile irgendwie nicht mehr. Aber ich habe jetzt da irgendwie auch mein persönliches Ziel erreicht. So die 10.000 Follower auf Instagram war irgendwie mein Ziel.
Ja.
Das habe ich erreicht und jetzt mache ich das, was mir Spaß macht, so viel ich gerade mache und
super
möchte.
Spannend, ja.
Und ja, YouTube ist jetzt ja neu dazugekommen und das ist schon, ich mache es jetzt noch ein bisschen geschickt. Ich schaue, dass ich, wie soll ich sagen, die 1 bis 2 Videos in der Woche gehen gut und ich bin da immer ein bisschen voraus, nicht, dass ich es uploaden muss auf YouTube an dem Tag, an dem es veröffentlicht wird. Also ich bin immer da
nicht so...
Nicht
so wie ich.
Ja, nicht so wie du, genau. Ja. Ich bin da immer so eine Woche voraus etwa, was natürlich vielleicht nicht so cool ist für den Zuschauer, weil das Video halt recht viel später kommt dann, aber letztes Jahr, als ich hier war, hatte ich Daily Vlogs gemacht. Und das war so ein krasser Stress, da jeden Tag ein Video hochzuladen. Da bist du auch gar nicht mehr viel am Radfahren und am Reisen und am Genießen. Ja. Das ist dann echt stressig. Obwohl es auch sehr gut funktioniert. Also da bin ich am schnellsten und besten gewachsen.
Definitiv, das hat Casey Neistat auch gesagt. Ja. Ja. Einer der größten YouTuber hat gesagt, so, hey, Daily Vlogs war sein Weg zum Erfolg.
Ja.
Aber ist halt auch einfach krass über einem normalen Arbeitspensum.
Ja, extrem. Und
eigentlich komplette Aufgabe des Privatlebens.
Ja, ja, definitiv.
Ja.
Ja. Also da mit Freundinnen so keine Chance.
Ja.
Ja.
Du hast gerade eben davon gesprochen, du hast die 10.000 auf Instagram erreicht und damit bist du jetzt eigentlich so happy, super spannend, weil ich hatte einen Podcast mit dem Stevie Schneider, der hat auch über Meilensteine und Ziele haben wir uns so ein bisschen in Definitionen verloren.
Ich auch gehört,
weil er meinte auch so, hey, im Prinzip, so, das ist ein Ziel, aber wenn du 10.000 als Ziel hast, dann hast du halt danach die 20.000 oder 50.000 als Ziel und es gibt ja im Prinzip nichts, weil es einfach nur ein Zwischenstopp ist. So, klar ist das dann eine Definition, aber eigentlich geht es danach halt dann immer weiter Wachstum. Und da möchte er sich so ein bisschen von fernhalten, damit er eben nicht in diese Löcher danach fällt. So, ja, what's next? So, what's now? 100.000 Abonnenten, okay, cool. Das Leben ist aber genauso wie vorher auch, weil es ändert sich nichts in dem Alltag, nur weil er jetzt eine 1 vorsteht. Oder?
Ja, kann schon sein, dass sich was ändert, weil... bist du natürlich auch erfolgreicher.
Ja, aber du bist auch schon bei 99.500 erfolgreich.
Ja,
und
ja, okay.
Die letzten 500,
Aha,
das ist dann, das Ziel ist nicht wirklich so, es kommt ja keiner und überreicht den Titel. Klar kriegst du gerade bei YouTube tatsächlich bei 100.000 kriegst du so einen Silberblock zugeschickt. Oder
ist das dein Ziel?
Ich hätte gern so ein Ding, ja.
Ja.
Aber, das ist, ich glaube, keine Ahnung, wenn du dir eine offizielle Prüfung bestehst, ja, zum Beispiel Staatsexamen oder irgendwas, das ist nochmal was anderes, weil es von außen einfach, da ist eine Prüfung, dafür musst du lernen, dafür musst du arbeiten und dann kriegst du die Bescheinigung, dass du bestanden hast.
Das ist so offiziell.
Also eine Prüfung ist etwas anderes, als wenn du eine stetige Entwicklung hinlegst und dann auf einmal einfach 100.000 Abonnenten hast. Da ist keine krasse Prüfung oder irgendwas vorhanden, dieses Ziel dann am Ende so, okay, jetzt kommt der Endgegner, jetzt muss ich nochmal richtig reinhauen, richtig lernen und beweisen, dass ich es kann, damit ich dann den Siegel bekomme, dass ich es geschafft habe. Und das gibt es eigentlich bei solchen Zielen oder Meilensteinen, wie man es auch immer jetzt nennen mag, eigentlich nicht, und deswegen kann ich es sehr gut nachvollziehen. Und finde es aber sehr gut, dass du sagst, okay, du hast da jetzt deine 10.000 erreicht und that's it. So.
Ja, und jetzt, das ist jetzt auch.
Passiert, was passiert.
Ja, so. Genau. Und, ja, also,
das ist eigentlich schön.
Jetzt möchte ich einfach coolen Content machen, der den Leuten gefällt und der auch mir gefällt, der mir Spaß macht, aber ich habe kein Ziel, jedes Bild muss 1.000 Likes haben oder weiß ich was. Ja. Und bei YouTube habe ich echt auch gerade noch kein Ziel, da ist mir wichtig, dass ich die Freude behalte, dass es mir Spaß macht.
Ja, das Problem hatte ich nämlich gerade.
Ja.
Aber habe ich jetzt auch wieder in den Griff bekommen. Also haben wir im Podcast mit Stevie auch drüber gesprochen. Das ist einfach so. Man verrenkt sich irgendwie, versucht dem Algorithmus gerecht zu werden, wenn man dann irgendwie eine gewisse Anzahl an Klicks hatte. Und wenn die zurückgehen, das ist komisch. Das ist einfach so, okay, shit, ich mache gerade was falsch.
Das ist halt echt, aber das ist einfach gemein irgendwie, ne?
Ja, weil klar, können Leute jetzt nur quantifizieren und die Klicks sehen, aber ich persönlich denke halt auch, okay, es gucken einfach weniger Menschen. Es sind weniger Menschen daran interessiert. Das ist so das Thema.
Ja. Obwohl es vielleicht gar nicht so ist,
weil
YouTube zeigt es einfach niemandem mehr oder so. Ja. Aus was weiß ich für Gründen.
Lass uns nicht wieder zu tief da einsteigen.
Ja, genau. Ja. Aber auf YouTube habe ich tatsächlich kein Ziel. Da habe ich mittlerweile 4.400 Abonnenten. Das geht eigentlich recht gut hoch mit jedem Video. Da bin ich eigentlich zufrieden. Aber einnahmenmäßig bin ich da vielleicht pro Video bei 2 Franken oder so.
Ja.
Wenn ich das mal cool. raushauen kann. Ja, so.
4 Franken die Woche.
Ja, da kann man verleben.
16 Franken im Monat.
Ich hole mir, glaube ich, jetzt einen Cutter. Hole ich mir jetzt.
16 Franken im Monat. Geil.
Ja.
What's next?
Wie meinst du, was next?
Du bist einer der krassesten YouTuber, die ich kenne, der noch mit iMovie schneidet.
Ja, da hatten wir auch gerade drüber gesprochen. iMovie, da ist einfach mein Workflow gerade ziemlich gut und aber du hast mich da schon inspiriert. Vielleicht muss ich da auch auf Final Cut oder so umsteigen. Aber momentan, für meine Art von Vlogs reicht das irgendwie noch. Einfach eine Videospur und eine Audiospur und that's it.
Ja, keep it simple. Funktioniert gut. Vor allem, du hast 2 Videos die Woche. Also bei mir geht dann doch echt immer viel Zeit irgendwie im Final Editing raus. Also der Rohschnitt steht schnell und dann aber die Übergänge, die Musik, Color Grading und so, das frisst viel Zeit.
Ja, aber das sieht man auch bei deinen Videos. Die sind viel, viel hochwertiger, aufwendiger produziert.
Aufwendiger, vielleicht auch im Schnitt dann, ja.
Ja, mit all, ich habe keine Musik, außer im Intro und Outro.
Ja.
Und du machst da überall mit Musik und schönen Cuts und Wushes.
Wushes, genau, hey. Hast du jetzt auch? Du hast jetzt
auch. Das funktioniert nicht.
Ach, scheiße. Gut, wie sieht dein weiterer Plan aus, hier auf dem Roadtrip?
Muss ich nachher mit dir noch besprechen, wo ich da so hin soll.
Geil,
ich hoffe, du kannst mir ein paar Tipps geben.
Definitiv. Ja.
Ich bin jetzt da so in die Mitte von Portugal reingekommen, bei Lissabon, Sintra, und sind jetzt ein bisschen nördlicher gegangen. Ja. Ich denke, ich gehe nachher wieder südlicher, in den Süden von Portugal.
Aber fährst du jetzt erst noch nach Lusa? Lusa Bike Park?
Ja, Lusa, ja, stimmt. Ja. Das steht noch an. Heute mal schauen, ob wir da Dirtjumpen gehen oder ob es da zu nass ist, weil es hat gestern geregnet und die Nacht geregnet. Und danach in den Süden von Portugal und danach, wie ich heimfahre, weiß ich tatsächlich noch nicht. Irgendwie hätte ich Bock, da Gibraltar, Süd, Murcia, die Küste noch abzuchecken, aber irgendwie hätte ich auch Bock, im Norden von Spanien zurückzufahren. Aber das, kein Plan ist der beste Plan.
Kein Plan ist der beste Plan.
Bis jetzt, hat ziemlich gut funktioniert und wir werden sehen.
Vielen Dank für diesen Podcast.
Ja, hat mir Spaß gemacht, war ein bisschen nervös.
Schaut auf jeden Fall
bei Sandu.
Nee, es war völlig in Ordnung. Schaut gerne bei Sandu auf dem YouTube-Kanal vorbei und ihr wisst, wie es geht. Abonnieren, Glocke aktivieren und so weiter. Ich werde jetzt heimfahren. Auf mich wartet ein MRT-Termin bezüglich meines Rückens. Und wir drücken die Daumen, dass alles gut ist. Und ja.
Vielen Dank for having me. Gute Besserung. Und war echt coole Zeit mit dir. Hoffentlich bald wieder mal.
Ja, gerne. Ja. Danke fürs Zuhören da draußen. Euch einen guten Start in die Woche. Und bis nächste Woche. Danke. Tschüss.